Entschuldigung.
War halt dumm.
Boah, mein Gehirn, Entschuldigung. Ich habe 2 Gläser Wein getrunken, das war ein Fehler.
Nee, doof, will ich nicht sagen. Jetzt erstmal nicht lachen, weil das hört man wieder auf der Aufnahme.
Ich bin wieder die Dobe vom Dienst. Na, okay.
Fang nochmal an.
Da wirst du nochmal wieder ein bisschen rumschnibbeln müssen. Aber wir kennen es ja. Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel.
Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten mit Fräulein Clara
und Fräulein Rosalinde.
Und Katze.
Ich weiß nicht, was er schon wieder hat. Moment. So, Fräulein Clara, Sie waren ja vor 2 Wochen tatsächlich auf einem Event.
Man mag es kaum glauben, aber eine Stadt hat weiterhin Widerstand geleistet oder wie auch immer man das nennen möchte. Nein, sie haben einen Weg gefunden, ein Steampunk-Event stattfinden zu lassen, nämlich das mit Zahnrad und Zylinder in Meißen. Die Zusage, dass sie es mit dem Hygienekonzept, was sie erstellt hatten, stattfinden lassen dürfen, kam recht spät, dementsprechend musste dann auch recht schnell das Programm umgestrickt werden. Das ist aber ziemlich gut gelungen und das heißt, es gab tatsächlich eine kleine Veranstaltung, die natürlich nicht so war, wie das ursprüngliche Event geplant war, aber trotzdem, endlich mal eine Veranstaltung in Sachen Steampunk, ne? Ich bin eingeladen gewesen und habe dort meine Ausstellung gezeigt und auch Vorträge gehalten und insgesamt bin ich echt ganz begeistert von der Veranstaltung gewesen. War natürlich alles noch so ein bisschen chaotisch, weil, wie gesagt, war alles ein bisschen neu gestrickt und so. Aber was sie gemacht haben ist, durfte keine Bühne mehr stattfinden. Also die ganzen Musikdarbietungen, die geplant gewesen waren, mussten entweder komplett abgesagt werden oder in anderer Form stattfinden. Es gab auch keine Essensstände, dafür aber zumindest Getränke. Und einen kleinen Markt mit sehr großem Laufweg in der Mitte, sodass man sich gut aus dem Weg gehen konnte, dass man gut Abstand halten konnte auf dem oberen Marktplatz in Meißen. Das ist direkt auf der Albrechtsburg, quasi im Burghof. Und das Kulturprogramm eben mit Straßenmusik, verschiedenen Künstlern, unter anderem mit Jazzness und mit Daniel Malheur, aber auch noch weiteren Bands. Krambamboli war es, glaube ich, noch und O alter Knaben Herrlichkeit. Ich hoffe, ich habe die jetzt richtig im Kopf. Die auf 2 Marktplätzen in Meißen Straßenmusik gemacht haben, weil Straßenmusik nach wie vor erlaubt ist und dort eben dann zu unterschiedlichen Zeiten Musik gemacht haben. Auch schön klassisch Straßenmusik mit Hut. Und dann konnten die Leute eben entsprechend stehen bleiben, zugucken oder eben auch nicht.
Aber das Wichtige ist ja bei diesen Events, ich bin unglaublich auf Entzug. Ich würde wahnsinnig gerne wieder auf Events gehen, aber gleichzeitig bin ich auch wirklich sehr, sehr vorsichtig, auch in meinem Privatleben. Und es kommt eben wirklich darauf an, dass man es schafft, das so umzusetzen, dass man Abstand halten kann, dass man eben nicht zusammen irgendwo eingesperrt ist und sich nicht ausweichen kann, sondern dass das mit Abstand funktioniert. Und das sagst du, das haben die gut hingekriegt.
Genau, das war nämlich auch der Gedanke dahinter, dass es eben keinen zentralen Veranstaltungsort gab. Sonst hat eben das mit Zahnrad und Zylinder immer oben auf der Albrechtsburg, eben dort auf dem großen Platz stattgefunden. Jetzt hat man eben dadurch, dass die Veranstaltungspunkte auseinanderlagen und in der Stadt verteilt lagen, dafür gesorgt, dass sich eben keine Menschenansammlungen bilden. Also es keine größeren Gruppen zusammenkommen. Natürlich immer die Leute, die zugeguckt haben, das ist natürlich eine Gruppe, aber eben bei weitem nicht so viele Leute, wie sich eben versammelt hätten, wenn es ein punktuelles Event gewesen wäre. Der Vorteil davon, dass man jetzt eben auch unten in der Stadt Programm hatte, war natürlich auch, dass unwahrscheinlich viele Leute, die das Event auf der Burg vielleicht gar nicht mitbekommen hätten, jetzt auch mitbekommen haben, dass da irgendwie was stattfindet. Und ich habe ja, wenn ich Vorträge halte, immer ja auch so einen Flyer dabei, nochmal so eine Kurzfassung davon. Die sind unglaublich viel mitgenommen worden, auch super viele Leute, wo ich denke, hey, die sind jetzt neu interessiert an Steampunk und haben das jetzt zum ersten Mal gesehen und hätten es vielleicht sonst nicht gesehen, weil so einer Veranstaltung muss man natürlich auch direkt hingehen.
Ja, und ich erinnere mich, ich war ja letztes Jahr mit dir selbst da vor Ort bei dem Zahnrad und Zylinder letztes Jahr. Und das ist ja gar nicht so einfach, da oben auf die Burg zu kommen. Ne? Man muss entweder diese lange Straße hochlaufen oder mit dem Aufzug fahren.
Oder sehr viele Treppenstufen laufen.
Genau, und das ist, also denke ich mal, das unten in die Stadt zu tragen. Und ich finde ja auch, dass diese Stadt wirklich ein völlig unterschätztes kleines Juwel ist. Sie ist wunderhübsch meistens. Das denke ich mal, ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Die gucken, gehen, fahren dahin, gucken sich da das Porzellanmuseum an und dann fahren die wieder weg. Aber die Stadt selbst ist wirklich sehr, sehr niedlich. Und verdient es auch, dass da mal ein bisschen Aktion stattfindet.
Definitiv, aber Treppen sind auch echt das Ding. Ich weiß nicht, wie häufig wir diese Treppen an diesem Wochenende hoch und runter gerannt sind. Also hat alles seinen Sinn, auch alles super, weil, wie gesagt, Dezentralisierung und so. Aber es ist natürlich auf Dauer unfassbar nervig. Also immer hoch und runter. Und dadurch, dass es eben ja keine Ansammlungen geben sollte, ist das Programm an sich auch erst am Tag vorher in der Facebook-Veranstaltung gepostet worden und es war auch kein feststehendes Programm. Das heißt also, nur weil da jetzt stand, hey, um 18 Uhr ist dann und dann nochmal Vortrag, heißt das nicht, dass wir uns wirklich ganz genau an dieses Programm gehalten haben oder halten sollten. Wir haben es halt dann gemacht, wenn es gepasst hat.
Ja.
So, das ist natürlich für einen Besucher, der zwischen drei verschiedenen Orten, die sehr weit auseinander liegen, beziehungsweise zumindest die beiden Marktplätze waren jetzt noch relativ nah aneinander und es gab auch noch ein kleines Geschäft, wo Toni Reintelseder ausgestellt hat mit jemandem, der Steambikes macht, also Steampunk-Fahrräder. Es tut mir aufrichtig leid, ich habe die Namen jetzt einfach nicht im Kopf. Also eigentlich waren es vier Veranstaltungsorte und wenn man dann eben noch gucken muss, eigentlich immer schauen muss, findet da jetzt was statt oder nicht, ist das natürlich für einen Besucher schwierig. Dafür Klar. ist es aber für alle, die ein bisschen ja auf Entdeckungstour gehen, total super. Natürlich, um Leute zu treffen auf einem geschlossenen Event, siehst du dich natürlich. Da kann es dir durchaus passieren, dass Menschen da gewesen sind und die hast du das komplette Wochenende einfach verpasst, weil sie immer den anderen Weg nach oben oder nach unten gegangen sind, immer genau am anderen Marktplatz waren wie man selbst. Aber dafür hat eben ein Event stattgefunden.
Ja, Kompromisse muss man eingehen, da kommen wir alle nicht drum rum im Moment.
So insgesamt war es aber echt ein super, super schönes Event, dafür, dass halt endlich mal wieder was stattfinden durfte. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich würde mich nicht trauen, hier im Ruhrgebiet was in der Art zu machen, weil wir hier einfach schon so viel mehr Steampunks in der Szene sind, dass vermutlich direkt sehr viel mehr Steampunks vor Ort wären und man da die Sache mit den größeren Gruppen schlecht vermeiden kann. So weh mir das tut, weil ich vermisse die Events unwahrscheinlich, aber das wäre mir eine zu große Verantwortung, muss ich ganz eindeutig sagen. Von daher, ich habe es sehr genossen, auch weil wir danach noch Urlaub gemacht haben. Und tatsächlich die letzte Folge Podcast habe ich ja auch aus dem Urlaub heraus veröffentlicht. Wir waren ja fleißig und haben vorher aufgenommen.
Planung ist alles.
Man mag es kaum glauben, wir haben das geschafft. Aber ja, war wirklich ganz nett.
Ja, prima. Ja, wir haben ja hier zu Hause in der Zeit natürlich vor allem das Internet. Und da ist was aufgefallen. Und zwar gab es eine Diskussion letztens in der Steampunk-Ausrufungszeichen-Gruppe auf Facebook. Eine der vielen Steampunk-Gruppen, die es gibt, eine internationale Gruppe. Da gab es einen Post von Wheeler Stone, auch bekannt als Doc Stone, der ganz hervorragende Lederarbeiten macht. Aber der hat hier etwas Wunderschönes, Wichtiges gepostet. Clara, wenn du bitte mal den Text.
Wir posten natürlich das Bild, also es ist wie ein Meme gestaltet, posten wir natürlich sowohl auf unserer Facebook-Seite Tentakel-Debakel-Podcast mit den Shownotes, als auch auf unserer Instagram-Seite. Und zwar war dieser Post wie folgt. Schickes Steampunk-Bild, darüber das Wort Steamsplaining und die Definition. A word used to describe an action that involves someone attempting to describe someone else that their definition of what steampunk is wrong.
Ich übersetze das mal. Ein Wort, welches eine Handlung beschreibt, die beinhaltet, dass jemand versucht, jemand anderem zu sagen, dass seine Definition davon, was Steampunk ist, falsch sei. Ist immer noch ein sehr langer Satz. Aber worum es hier geht, ist, dass Steamsplaining, ich weiß nicht, ihr kennt den Begriff vielleicht, Mansplaining, kommt vom Englischen to explain, wenn einer versucht, jemand anderem was zu erklären, was der aber eigentlich schon weiß.
beim Mansplaining eben ein Mann versucht, einer Frau etwas zu erklären, was die Frau aber schon weiß. Aber er erklärt es deswegen nochmal, weil sie eine Frau ist. Das ist so ein bisschen wie, wenn mir jetzt jemand die Bohrmaschine erklären würde. So, ich weiß, wie ich einen Akkubohrer benutze.
Ja.
Nur weil ich eine Frau bin, muss man mir das nicht erklären. Das wäre Mansplaining. Und Steamsplaining zielt eben wieder genau darauf ab, jemand anderem vorzuschreiben oder zu erklären, etwas, was er ja eigentlich schon weiß, weil er macht es ja auch.
Genau.
Und das ist jetzt gerade in dem Fall, dass ich ja die Vorträge gehalten habe, wo ich genau versuche zu erklären, was Steampunk ist, natürlich wieder besonders spannend. Aber ich fange meinen Vortrag auch immer damit an, dass ich sage, wenn man 5 Steampunks fragt, was Steampunk ist, dann kriegt man mindestens 10 verschiedene Antworten. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie man Steampunk auslegt. Und das ist was, da muss man drüber diskutieren, weil das ist gar nicht so einfach. Und genau das wollen wir jetzt mal machen.
Genau, es findet ja auch, diese Diskussionen finden ja auch immer wieder in Facebook-Gruppen oder ähnlichen Foren statt, wo dann immer wieder einer fragt, ja, ist das hier Steampunk? Und dann kommen wieder Leute, die sagen ja oder nein oder nee, Steampunk ist das und das. Oder Sachen werden kritisiert, die gepostet werden. Da sagt einer, das ist aber kein Steampunk. Und ich finde das immer extrem schwierig, ja, da dann auch eine Haltung zu haben. Also mir fällt das wahnsinnig schwer, weil ich dann eben immer da stehe und denke, ich kann doch jetzt niemand anderem erklären, was er da zu machen hat.
Vor allen Dingen in dem Post mit dem Steamsplaining stand ja auch noch unten drunter Vergleich Gatekeeping. Also das ist halt auch so ein Ding, wenn ich anderen Leuten versuche vorzuschreiben, was Steampunk ist, dann halte ich sie ja auch davon ab, Teil der Community zu sein. Und ich finde halt gerade am Steampunk ist es halt so schön, dass so viele Dinge Steampunk sein können. Es ist ja nun mal Fantasy.
Das ist richtig. Ich verstehe allerdings auch durchaus, also Gatekeeping ist ja auch, das hat ja auch zwei Seiten. Ne? Das eine ist, dass man Leute davon abhält, reinzukommen. Und das ist blöd für die Leute, die rein wollen. Aber es ist natürlich auch eine Schutzfunktion. Das heißt, wenn ich das betreibe, also mich, wie sage ich, die Grenzen so hoch setze, dass es eben für andere Leute nicht so einfach ist, da einfach mal so reinzulatschen, dann schütze ich auch mein Umfeld. Und ich glaube, dass das in ganz vielen Fällen der Grund ist, warum Menschen versuchen, Steampunk oder welche Szene auch immer, in der sie sich bewegen. Ich denke jetzt immer gerne an die eben viel zitierte Mittelalterszene oder den Wilden Westen oder ähnliche Szenen, wo es um sehr viel um optische Darstellungen und so geht, dass man immer versucht, da eine Grenze zu ziehen, damit das eigene Erlebnis nicht gestört wird. Also ich habe da schon ein bisschen Verständnis für, dass man das macht. Ich finde es aber immer noch nicht gut.
Nee, vor allen Dingen eben im Steampunk macht es halt auch zumindest, ja, es macht nicht so viel Sinn, bei bestimmten Dingen zu sagen, ja, das ist aber kein Steampunk, weil es tut mir ja nicht weh, wenn jemand anderes seinen Steampunk anders auslegt als ich. So, das heißt, wenn jemand, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Beispiel, eine Handyhülle mit ein paar Zahnrädern beklebt.
Wird gemacht.
Wird
häufig
gemacht. Haben Leute Spaß dran. Und warum muss dann jemand anderes sagen, ja, aber nur Zahnräder aufkleben, das ist kein Steampunk. Wo tut mir diese beklebte Handyhülle oder was auch immer es ist, wo tut die mir persönlich weh, in meiner Art Steampunk zu machen? Das wäre nicht mein Steampunk. Aber das heißt ja nicht, dass jemand anderes nicht Spaß daran haben kann und das ist für ihn dann Steampunk. Ich finde es super schwierig, weil ich finde es auch die Sorge oder die Angst vor der Verwässerung ist auch bei mir da. Also ich habe auch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich mag es halt auch nicht so gerne persönlich, diese ganzen Billigklamotten, die man kaufen kann und wo auch Steampunk dran steht und was auch viele Leute machen und wo sie auch super viel Spaß dran haben. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass sie damit Spaß haben. Aber wenn, ich habe halt immer so ein bisschen Angst, dass wenn man dann nur noch sowas sieht, dass dann für jemand Außenstehenden nur noch das Steampunk ist. Das ist so ein bisschen wie, wenn man nur Steampunk-Damen-Outfits mit Korsett sieht. Dann wird jemand, der von außen reinkommt, davon ausgehen, okay, ich muss zwangsläufig als Frau ein Korsett anhaben. Genau. Und das stimmt ja einfach nicht.
Es schränkt die Kreativität ein, wenn das Bild so eingeschränkt dargestellt wird. Und es nimmt den Leuten, die neu dazukommen, die Freiheit, das auch auf anderen Wegen zu finden, was sie da tun. Das mit der Verwässerung ist natürlich, ich verstehe das auch, dass man Angst hat, weil man sagt, ich habe da unheimlich viel Arbeit reingesteckt und ich habe mir da wahnsinnig Gedanken zugemacht und das hat für mich einen ganz wichtigen Wert und einen hohen Anteil an meinem Leben. Und dann kommt jemand anders und kauft sich zack, zack mal eben was im Internet und man möchte auch gewertschätzt werden. Und ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich kenne das von mir selbst, dieses Gefühl, dass ich denke, ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben. Ich habe mich da wirklich reingesteigert und habe mir ein Kostüm, ein Objekt, ein Gegenstand gebaut, der irgendwie was ganz Besonderes ist. Aber fotografiert werden immer die Leute mit den 0815 Standard Steampunk Outfits.
Ja, weil sie ein kurzes Röckchen haben oder einen tiefen Ausschnitt.
Ja,
gut.
Ja, das ist natürlich noch zusätzlich ein Faktor, aber nicht nur das, sondern auch Leute, die eben diesem generischen Bild entsprechen, was man so kennt und wo der normale Laie, der Steampunk vielleicht mal gehört hat, aber eben nicht wirklich mit Detail weiß, worum es da geht, der hat dann ein Bild im Kopf und das wird dann bedient. Und das Problem ist, es ärgert mich tatsächlich auch, aber eigentlich sollte es das nicht. Und ich ärgere mich jedes Mal über mich selbst, wenn es mich ärgert, weil es eigentlich Blödsinn ist.
Das ist so ein bisschen was, ich habe gerade so dieses erste und zweite Gedanken im Kopf. Also es ist so ein bisschen, die ersten Gedanken sind das, was dir die Gesellschaft dich gelehrt hat, wie du zu reagieren hast, also der Mainstream oder der Druck von außen. Und die zweiten Gedanken, die Reflexion darüber, sind das, wo man dann eigentlich denkt, eigentlich dürfte ich so nicht reagieren. Das ist, weiß ich nicht, Fat-Shaming ist so ein Ding. Wenn jemand eine kräftige Frau sieht und dann hat ihn die Gesellschaft gelehrt, schön ist schlank. Und dann denkt man, boah, ist die aber dick. Und wenn man darüber nachdenkt, dann, wenn man eben in den Schritt der zweiten Gedanken kommt, dann denkt man, ja, aber ich weiß nicht, hat sie vielleicht eine Krankheit?
Oder ist es einfach das, was sie machen möchte?
Ist es das, was ihr gefällt? Fühlt sie sich so in ihrem Körper viel wohler? Und wo genau tut es mir weh, dass die Dame jetzt mehr auf den Rippen hat, als mir persönlich ästhetisch gefällt? Und gefällt mir das ästhetisch vielleicht auch nur deswegen nicht, weil ich gelernt habe, dass mir was anderes zu gefallen hat. Und in diesen zweiten Schritt muss man halt irgendwie reinkommen. Und da finde ich gerade diese Sache mit, definiert man jetzt Steampunk oder definiert man ihn nicht, wirklich, wirklich schwierig. Und ich kann da definitiv auch keine eindeutige Antwort zu geben, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Und grundsätzlich denke ich immer, Schubladen sind hilfreich, wenn man etwas lernen möchte, weil der Mensch lernt durch Vergleich. Und wenn ich eine Schublade habe, womit ich etwas anderes vergleichen kann, dann fällt es mir leichter, es zu verstehen. Mhm. Aber Schubladen schränken auch ein. Wenn ich nur Schema F sehe, nur Frau mit Rock und Korsett und das nur rekreieren kann und nur nochmal nachbauen kann, anstatt was Eigenes zu machen, dann schränkt es halt die Kreativität ein. Und für mich war Steampunk immer etwas, was eben dadurch glänzt, dass es besonders frei ist und dass man besonders viele kreative Freiheiten hat, weil ich habe das schon mehrfach gesagt, ich komme eigentlich oder bin zum Steampunk gekommen aus der Lolita-Szene und dort gibt es sehr viele Regeln, was eben ein komplettes Outfit ausmacht. Und das schränkt natürlich durchaus ein. Und im Steampunk bin ich da freier, was zu machen.
Also es, wie du schon sagst, es ist manchmal hilfreich, wenn man sich einen Rahmen gibt, ne, in dem man operiert. Das hilft einem selbst. Und ich verstehe auch, wenn Leute, die gerade erst damit anfangen, diesen Rahmen noch erfragen und eben auch vielleicht wissen wollen, wo habt ihr den? Also wenn einer kommt und fragt, passt das hier zu Steampunk? Es ist nicht hilfreich, dann einfach nur zu sagen, ja, mach doch, was du willst. Weil Das ist nicht die Antwort, die diese Person haben möchte. Das ist nicht der Grund, weswegen er das fragt. Sondern die Person fragt, bin ich hier in einem Rahmen, der dazu passt? Wo habt ihr den Rahmen? Und dann könnten unterschiedliche Leute sagen, ja, mein Rahmen ist da und da. Ich finde, das gehört zu Steampunk. Ich finde, aus dem und dem Grund gehört das nicht zu Steampunk. Und dann kann die Person sich da ihr eigenes Bild bilden. Worauf es mir immer nur ankommt, ist, dass man eben wirklich total Abstand nimmt, davon zu sagen, nein, auf keinen Fall und das darfst du so auch nicht machen. Denn diese Grenze gibt es nicht. Es gibt Gruppen und es gibt Situationen und Szenen, in denen eine Begrenzung Sinn macht. Ich habe ja immer ganz gerne diesen Vergleich mit dem historischen Reenactment, wo tatsächlich eine klare Eingrenzung sinnvoll ist und auch gewünscht ist. Also wenn jemand wirklich richtiges, echtes historisches Reenactment macht, einen ganz bestimmten Zeitraum darstellt, möglicherweise sogar noch in einem musealen Zusammenhang, dann ist es unglaublich wichtig, dass da Grenzen eingehalten werden und dass man sagt, ja, natürlich ist das hier ganz eindeutig nur in diesem Jahr und vorher gab es das noch nicht und deswegen kannst du das nicht benutzen. Du kannst nicht diese Knöpfe nehmen, weil die sind erst 10 Jahre später erfunden worden. Das macht in dem Zusammenhang absolut Sinn.
Da hat es aber ja auch einen Lehrcharakter. Also da hat es ja auch diesen Weitergebensfaktor. Aber was du eben auch gesagt hast, du hast gesagt, du darfst das nicht machen, weil aus den und den Gründen. Diese Begründung, die fehlt halt ganz häufig und in ganz vielen Diskussionen. Das ist so ein, ich sag mal, so eine Online-Diskussionskrankheit, dass halt nur noch Meinungen ausgetauscht werden. Ich finde nicht, dass das Steampunk ist. Punkt. Das ist in Ordnung. Das darfst du auch so sagen. Das darf deine Meinung sein. Wenn du aber möchtest, dass dein Gegenüber versteht, warum das jetzt vielleicht nicht in deine Schublade Steampunk passt, dann musst du eine Begründung geben. Und wenn diese Begründung ist, weiß ich nicht, zum Beispiel, das ist für mich kein Steampunk, weil pinkes Lackleder hat es im 19. Jahrhundert nicht gegeben. Ich mache zwar kein Reenactment, aber wir sind ja inspiriert vom 19. Jahrhundert und pinkes Lackleder gehört da für mich nicht in diese Ästhetik rein. Vollkommen nachvollziehbar.
Ja.
So, und das ist was, das fehlt halt ganz häufig. Diese Begründung.
Genau, was ist für mich, also für mich entscheidet immer, ob für mich persönlich etwas Steampunk ist oder nicht, ob es für mich die Atmosphäre unterstützt, die ich gerne haben möchte. Ich habe ein konkretes Bild einer bestimmten Atmosphäre, einer Szenerie im Kopf und alles, was ich sehe, sollte diese unterstützen. Und wenn ich jetzt, also da würde pinkes Lackleder zum Beispiel in der Regel nicht reinpassen. Ich wäre mit Sicherheit jemand, der sagen würde, naja, so, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob das jetzt so perfekt wäre. Käme aber auf die Umsetzung an natürlich, ne, im Endeffekt wieder. Nur, das ist eben eine persönliche Sache und es gibt kein festes Regelbuch dafür. Das gibt's nicht, auch wenn manche Leute das gerne hätten.
Deswegen, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, sag ich immer, frag 5 Steampunks, krieg 10 Antworten. Es ist halt super wichtig, einfach in einem konstanten Austausch darüber zu bleiben, was man als Steampunk ansieht oder was andere eben als Steampunk ansehen, um eben auch die eigene Definition auszubauen. Weil dann kann man nämlich, wenn man Steampunk für sich selber gut definiert hat, kann man entsprechend auch argumentieren, warum bestimmte Dinge für einen zum Steampunk passen oder eben nicht. Und ich sag, also wenn jemand fragt, ist das Steampunk oder ist das nicht Steampunk, dann denke ich immer, okay, am einfachsten ist es, sich selbst die Frage zu stellen, möchte ich, dass es von anderen als Steampunk erkannt wird? Weil, wenn jemand sagt, hey, alles kann Steampunk sein, klar kann es in deiner Steampunk-Welt auch pinkes Lackleder geben. Kein Ding, für dich ist das in Ordnung. Wenn du aber möchtest, dass jemand anderes, zum Beispiel dein Outfit oder dein, wie nennt man das, dein Bauwerk, als Steampunk erkennt, dann sollte man schauen, okay, was haben andere schon im Steampunk gemacht? Wie legen die das aus? Und wie kann ich mich da ästhetisch ähnlich oder inhaltlich ähnlich bei Geschichten daran annähern, damit es eben diesen Wiedererkennungswert hat? Mittlerweile hat man eben den Wiedererkennungswert Messing, Kupfer, dunkles Holz, habe ich im 19. Jahrhundert schon als Gestaltungsmerkmale. Wenn ich das Ganze jetzt mit moderner Technik wie einem Computer verbinde, dann wird es ganz schnell Steampunk, ohne dass da Dampfkraft drin involviert ist. Ne? Sondern weil man eben diese Ästhetik wiedererkennt. Und über diese Wiedererkennung kann man dann eben sagen, hey, das erkennt jemand anderes als Steampunk, also ist es auch Steampunk.
Ja, oder man nutzt eben bestimmte wirklich stark wiedererkennungsfähige Elemente wie Zylinder und Goggles und Zahnräder.
Und Luftschiffe. Und Eisenbahnen.
Und da würde man dann vielleicht auch das pinke Lackleder wieder irgendwie drin unterbringen können. Also ein pinker Lacklederzylinder im entsprechenden Umfeld, Outfit und mit den entsprechenden Accessoires kann auch unter Steampunk fallen. Aber ich muss eben auch damit rechnen, dass anderen Leuten das vielleicht nicht so gut gefällt wie mir.
Genau.
Das ist, es ist immer eine Frage der Toleranz, was erwarte ich für eine Reaktion? Ich kann alles, was ich tue, kann ich niemals eine 100%ige Zustimmungsreaktion von allen Leuten um mich herum erwarten. Und ich kann aber auch nicht erwarten, dass alle um mich herum immer nur Dinge tun, die mir gefallen. Das geht beides eben nicht.
Definitiv nicht. Was ich noch ganz spannend finde, ist ja auch, dass eigentlich diese Diskussion, die wir uns jetzt ja gerade für den Steampunk allgemein wünschen, eigentlich auch was ist, die auch auf den Punk-Part von Steampunk bezogen werden kann.
Absolut,
wie legt man
ja.
den Punk im Steampunk aus? Weil ich sage immer, für mich ist der Punk im Steampunk, naja, die Gegenbewegung zur Massenwegwerfgesellschaft, Upcycling, Recycling, lieber was Hochwertiges kaufen, was länger hält. Und genau deswegen, weil das für mich den Punk im Steampunk ausmacht, habe ich einfach auch so ein Problem eben mit diesen massenproduzierten Steampunk-Outfits, die es halt gibt. Gar nicht mal so sehr, weil das eben immer das Gleiche ist, weil ich es ästhetisch nicht so schön finde. Da sind super Sachen dabei, die sind wirklich designtechnisch wirklich, wirklich schön. Aber das passt eben für mich einfach nicht in dieses Bild der Nachhaltigkeit, was ich persönlich mit Steampunk verbinde. Aber auch hier wieder, ja, das ist meine persönliche Auslegungssache von Steampunk. Und weil ich jetzt eben erkläre, warum das nicht für mich Steampunk ist, hoffe ich, dass eben jemand anderes das vielleicht nachvollziehen kann und dann vielleicht darüber nachdenkt, hey, ist das was, was ich auch in meinem Steampunk möchte? Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung.
Man könnte den Punk-Part aber auch genauso gut so verstehen, dass man sagt, es ist eben ein Widerstand gegen Konventionen. Und da wären wir wieder bei dem pinken Lackleder. Also,
ne, ja,
einfach,
total.
Wo man sagt, ich gehe eben raus aus diesem konventionellen, konservativen, historischen, sondern ich setze das Ganze eben anders um. Das ist eben mein Punk. Mein persönlicher Punk ist ein Widerstand gegen historische Wahrheiten. Also ich mache Sachen, die zum Teil sehr nah dran sind an Historical Reenactment, aber eben dann doch nicht. Das ist der Punk-Teil für mich. Aber das ist meine persönliche Interpretation.
Und letztendlich muss man natürlich sagen, im Steampunk, dadurch, dass so unwahrscheinlich viele Dinge zum Steampunk dazugehören, die sich entweder ästhetisch dem Steampunk zugehörig fühlen oder inhaltlich oder, ja, jeder kann ja irgendwie anders sagen, warum er jetzt Steampunk ist. Die Definition, warum er Steampunk ist, wird von einem Musiker eine völlig andere sein als von einem Autor oder von jemandem, der Sachen baut oder von jemandem, der Mode macht. Deswegen ist eben die Auslegungssache so unterschiedlich. Aber es ist eben so, dass es keine festgelegte Geschichte des Steampunks gibt. Und deswegen ist auch dieser Punk so sehr diffus. Und ich glaube einfach, wir heißen Steampunk, weil K.W. Jetter Steampunk in Anlehnung an Cyberpunk als Begriff erfunden hat.
Man darf es also auch nicht überbewerten, ne?
Nee, eben. Also ich glaube einfach, dass da gar nicht in dieser Begriffsfindung Steampunk gar nicht so viel Intention, weil Punk bedeutet hier das und das drin ist, sondern das klang halt einfach gut. Das klang, Cyberpunk kannten die Leute schon in der Science-Fiction-Szene. Dementsprechend hätten sie vielleicht auch Steampunk dann eher einordnen können. Also
ja,
da liegt, glaube ich, gar nicht so viel drin. Um vielleicht noch mal so ein bisschen zurück zum Anfang zu kommen, was ich im Vortrag nämlich erzähle, ist, dass alle diese Auslegungsformen von Steampunk, wer was wie im Steampunk macht, wir haben ja schon so ein bisschen ein gemeinsames Oberthema. Nämlich das große Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Welt mit Dampfkraft funktionieren würde? Und was wäre, wenn sich unsere Geschichte anders entwickelt hätte? Und das ist, glaube ich, sowas, ich versuche mit diesem Vortrag, der wächst auch tatsächlich immer wieder, einfach immer zu ergründen, was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner in dieser Steampunk-Szene? Und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu diskutieren, was Steampunk ist und was Steampunk für jeden bedeutet. Und für mich ist aktuell eben der kleinste gemeinsame Nenner dieses Ding, dieses große Was wäre wenn. Wir sind eine alternative, ja, Geschichtsschreibung mit Dampfkraft, mit Ästhetik 19. Jahrhundert, Ideen 19. Jahrhundert, die sich überlegt, wie eine Welt ohne Elektrizität aussehen könnte. Weil das ist was, das habe ich bis jetzt so ziemlich bei jedem, der irgendwie Steampunk macht, gesehen. Das ist natürlich super schwammig, weil es eben versucht, diesen Oberbegriff zu finden.
Ja.
Und wenn man jetzt nur sagt, ja, Steampunk ist das, was wäre, wenn, da werden sich viele nicht mit zufrieden geben, weil sie wollen ja mehr wissen, was das macht und woher das kommt. Und dann hilft es eben einfach nur, ja, Beispiele zu zeigen. So kann Steampunk-Mode aussehen, so kann Steampunk-Kunst aussehen, so hört sich Steampunk-Musik an oder so kann sich Steampunk-Musik anhören. Und dann muss jeder selbst finden, was für ihn Steampunk ist. Und da ist die Szene natürlich super für, weil man kann in so unfassbar vielen verschiedenen Bereichen kreativ werden. Und das ist eben das, was mir persönlich am Steampunk auch das Wichtigste ist, eben, dass man kreativ sein kann.
Aber es ist natürlich für manche Leute auch eine ziemliche Herausforderung. Also Menschen, die sich nicht so trauen, ihrer eigenen Kreativität so zu folgen, die möchten eben gerne mehr Anleitung haben. Und für die ist es vielleicht schwierig, dass das so ein offenes Feld ist, in dem man sich da bewegt. Was ich noch interessant finde, ist, dass das ja auch, sagen wir mal, regional sehr unterschiedlich sein kann. Andere Länder haben auch andere Steampunk-Szenen, die das Ganze durchaus anders sehen. Und das Beispiel, wo wir letztens noch drüber gesprochen hatten, waren ja die USA, wo wesentlich mehr an buntem Zeug mit dazugehört, wo es mehr Überschneidungen gibt mit anderen Szenen, mit anderen Bereichen, ne?
Ja, auch gerade was so die Cosplay-Szene und eben Comic-Cons und so weiter angeht, da sind Comic-Cons ein Treffpunkt für Steampunks. Hier ist es kaum so. Allerdings sind wir halt auch wirklich verwöhnt, was Steampunk-spezielle Veranstaltungen angeht.
Das
zumindest stimmt. Zumindest im Ruhrgebiet, muss man dazu sagen.
Wir brauchen die Comic-Cons nicht auch noch. Das ist das eigentlich.
Wobei wir die auch durchaus ab und zu mal gerne besucht, ne?
Also ja, durchaus, klar. Aber es ist eben so ein Zusatzding, was man macht und man fühlt sich da gar nicht so fest integriert. Ne? Also man hat schon, glaube ich, hierzulande das Gefühl, Comic-Cons sind eben für Filmszene und Cosplay-Szene vor allem zuständig.
Auch ein Grund, warum ich finde, dass man viel mehr Kontakte zu anderen Szenen pflegen sollte, weil die haben auch gute Ideen. Gerade was die Cosplay-Szene mit so Materialien wie Warbler und so weiter anfängt. Da kann sich so mancher Steampunk noch was von abschneiden. Also ich finde das fantastisch. Und da kann man eben auch was lernen. Und das ist was, ja, lernen, weitergeben, Information Sharing, auch so ein Ding. Ist für mich absolut steampunkig.
Ja, so ist das.
Wir hoffen, ihr habt vielleicht ein bisschen einen Einblick in unseren inneren Konflikt bekommen. Wie gesagt, das ist nur unsere persönliche Meinung jetzt hier und unser, ja, Problem mit Leuten, die sagen, das ist kein Steampunk, aber auch mit Leuten, die sagen, Steampunk lässt sich überhaupt nicht definieren, weil sonst könnte man ja nicht über Steampunk reden, wenn man es nicht definieren könnte.
Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte.
Und wir möchten euch ja quasi dazu aufrufen, erforscht mal selbst, was für euch Steampunk ist und baut euch eure eigene Schublade oder euren eigenen Rahmen und baut den aus. Zeigt das, zeigt, was ihr macht, damit andere Ideen bekommen, was denn auch alles Steampunk sein kann. Und lasst euch nicht runterziehen von jemandem, der sagt, das ist aber kein Steampunk. Fragt immer, warum nicht? Wenn mir jemand sagt, das ist kein Steampunk, dann frage ich nach, warum nicht? Und versuche nachzuvollziehen, warum mein Steampunk nicht in seine Schublade passt, weil da kann ich noch was von lernen.
Genau.
Im besten Falle.
Ja. Und wenn nicht, dann kann ich mein eigenes Konzept noch besser ausformen.
Genau so sieht's aus.
Ja. Ja, prima.
Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich unser GGG machen. Möchtest du anfangen, Fräulein Rosalinde?
Ja, ich habe was gemacht und das Fräulein Clara weiß genau, was ich gemacht habe. Die war nämlich dabei und hat einen großen Teil der Arbeit erledigt. Eigentlich, ich möchte fast sagen, die Hälfte mindestens, wenn nicht sogar mehr.
Ich klopfe mal selber auf die Schulter.
Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben gejätet.
Das klingt jetzt so unfassbar unspannend nach diesem Aufbaubogen, aber
aber wartet mal ab. Also, ich habe eine Werkstatt, die ist nicht da, wo ich wohne, sondern etwas weiter weg. Und das ist ein kleiner Hinterhof und da ist ein kleines Haus auf diesem kleinen Hinterhof. Und dieser kleine Hinterhof liegt also auch in meiner Verantwortung, den zu pflegen. Und ich war jetzt tatsächlich seit April nicht mehr da. Also ich hatte wirklich keine Zeit, keine Nerv, andere Dinge, keine Gelegenheit. So, und jetzt hatten wir uns verabredet und gesagt, wir gehen jetzt in die Werkstatt. Und ich kam da an und ich war zuerst da und es sah aus wie in einem Dschungel. Wir werden Bilder in die Shownotes packen. Also es war wirklich ein unglaublicher Anblick. Alles war zugewachsen. Es ist ein kleiner, düsterer, nicht sehr sonnenbeschienener Hinterhof. Und da sind aber so ein paar Pflanzen drin, die wachsen wie bekloppt. Ja, und dann habe ich also angefangen, mir den Weg zur Tür erstmal quasi mit der Machete freizuschlagen. Und als Frau Clara dann da war, haben wir dann gemeinsam alles Mögliche an anderem Laub und Pflanzenmaterial dann noch entfernt und in große Säcke verpackt. Und das war also, es war sehr befriedigend, ein sehr beglückendes Gefühl, diesen schönen Hinterhof dann freigeräumt zu haben. Ich habe leider kein Bild gemacht, wie er jetzt aussieht, aber vielleicht schaffe ich das noch rechtzeitig. Mal schauen.
10 Zentimeter trockenes Laub von den Wegen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass dieser Weg so breit ist.
Ja, das ist, war unglaublich, was ich da, also und Unterteilungssteine für die Beete, von denen ich nichts wusste. Und also wirklich spannend. Und wir haben da noch ganz andere interessante Dinge gefunden. Also wirklich schön. Hat Spaß gemacht. War auch einfach, um den Kopf mal frei zu kriegen, ein bisschen harte körperliche Gartenarbeit. Kann ich nur empfehlen.
Und jetzt ist auch, wir haben das ja schon mal mit Raphael besprochen, wenn die Werkstatt ordentlich ist, hat man mehr Bock anzufangen, was zu machen.
Ja, das Fräulein Clara hat mir nämlich auch noch ein paar Schubladen eingeschraubt.
Jawohl. Nächstes Mal können wir dann auch anfangen mit dem Basteln.
Genau. Was haben Sie denn getan?
Ich habe was geschnitten, nämlich ein Video für YouTube. Ich versuche mich gerade so ein bisschen an Videobearbeitung. Hatte da auch schon mal drüber gesprochen, dass ich ja auch einen YouTube-Channel habe, auch dort Ruffles and Steam. Und habe dafür ein Video zusammengeschnitten, was am Dienstag, also wenn dieser Podcast rauskommt, morgen um 14 Uhr, veröffentlicht wird. Und zwar ein Video, eine kleine, wie ich finde, sehr lustige Geschichte, die mir passiert ist, nämlich How I Accidentally Became an Influencer. Das Video ist auf Englisch, aber Bilder gucken kann man ja trotzdem. Und es wird meine Geschichte dazu erzählen, wie ich wirklich aus Zufall kostenloses Zeug geschickt bekommen habe. Und
sehr, sehr schöne Geschichte. Also
und das wirklich eigentlich bis zu dem Punkt, dass das, als das Paket ankam, nicht glauben wollte. Und jetzt sehr glücklich bin, dass ich das Zeug bekommen habe und jetzt überlege, ob ich mich Influencer nennen darf oder nicht und ob ich das überhaupt möchte. Ja, um 14 Uhr am Dienstag kommt dieses Video raus und ich habe sehr lange dafür gebraucht. Ich hoffe, ich werde bei zukünftigen Videos ein wenig schneller, aber jetzt komme ich mit der neuen Schnittsoftware zumindest ein bisschen besser klar und bin sehr begeistert, dass mein Computer das geschafft hat. Da hatte ich nämlich noch meine Zweifel dran.
Ich habe noch was gemacht, was jetzt gar nicht wirklich Steampunk-relevant ist, aber mich sehr glücklich gemacht hat. Ich bin gesegelt und also ich segel auch im echten Leben, aber in diesem Fall bin ich virtuell gesegelt. Ich bin einer von den wirklich übrig gebliebenen, die noch bei Second Life sind, was total unterschätzt wird. Da sind nämlich noch eine ganze Menge Leute. Und was man vielleicht nicht weiß bei Second Life, dieser virtuellen Chat-Umgebung mit 3D Umgebungsrendering, kann man auch segeln. Da gibt es eine eigene Segel-Community in ein sehr großes Gebiet, in dem man segeln kann. Man kann Segelboote bekommen, die zumindest halbwegs Segelbewegungen machen. Und ich habe mir ein neues Segelboot gekauft und einen Liegeplatz gemietet und habe mich da mal wieder ein bisschen rumgetrieben. Was ihr vielleicht nicht wisst, in Second Life gibt es auch eine ganze Menge Steampunk-relevante Dinge. Es gibt ganze kleine Gemeinschaften, Welten, Simulatoren, die sich mit dem Steampunk-Thema beschäftigen, ganze Städte. Aber es gibt eben auch Steampunk-Literatur.
Die brennenden Buchstaben von Thorsten Küper unter anderem ist eben eine Gemeinschaft, die immer wieder virtuelle Lesungen organisieren in Second Life. Wir haben dafür ja auch schon mal eine Ankündigung im Tentakel-Debakel gehabt, als dort mal wieder Steampunk-Autoren zu Gast waren. Bei den brennenden Buchstaben sind allerdings nicht nur Steampunk-Autoren zu Gast, sondern auch Science-Fiction, ganz viel anderes Zeug. Es gibt auch Comedy-Abende, aber das läuft eben auch alles unter Second Life. Und man kann da auch als Gast zugucken. Also man muss kein ständiger Second-Life-Spieler sein, um da mal reinzugucken. Das habe ich nämlich auch damals gemacht, als ich mir die Lesungen angeschaut habe. Und es ist schon, finde ich, noch mal wieder ein bisschen was anderes, als wenn man, ich sag mal, nur vor einem Zoom-Meeting oder einem Skype-Meeting sitzt, als wenn man halt seinen Avatar durch eine Welt steuert und dann tatsächlich sich ja in einen Lesungsraum setzt und dann zuhört. Genau.
Also es ist die Einstiegsschwelle bei Second Life ist eigentlich relativ easy und es kostet auch eigentlich nichts, wenn man nur ein bisschen mitspielen möchte. Also es gibt, man muss nicht unbedingt da jetzt großartig Geld oder Zeit investieren.
Wenn ihr nach unserer ganzen Diskussion hier auch mal mit uns diskutieren möchtet, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne mal sprechen möchtet, dann dürft ihr uns sehr, sehr gerne auch einfach mal anschreiben. entweder über Facebook oder über Instagram. Aber wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse und das wäre?
Unter podcast@anachronika.de könnt ihr uns E-Mails schreiben, nicht nur um mit uns dann über irgendwelche Themen zu diskutieren, sondern ihr könnt uns da auch eure Projekte vorstellen. Oder, was ihr auch machen könnt, ihr könnt mal eine Folge sponsern, wenn ihr wollt.
Wenn ihr hier Werbung machen möchtet, ja, schreibt uns einfach an. Ihr könnt entweder einen eigenen Clip machen, den wir dann einspielen, oder wir stellen euch vor. Auch dann bräuchten wir ein paar Infos zu euch. Und was wir dafür als Gegenleistung haben wollen, da werden wir uns garantiert einig.
Das wird nicht so schwierig.
Definitiv nicht. Wir sind ja noch ein kleiner Podcast, aber wir möchten euch definitiv auch die Möglichkeit bieten, wenn ihr Werbung machen wollt, für Steampunks, hier wäre eure Zielgruppe, die zuhört.
Genau. So, wir sind fast am Ende und damit ist es jetzt Zeit für unser
Tentakel-Orakel.
Im Tentakel-Orakel, hier so wundervoll eingesprochen von Herrn Christian von Aster, vielen Dank nochmal, stellen wir euch immer quasi unseren Blick in die Zukunft vor, was denn noch so an Veranstaltungen ansteht. Wichtig übrigens, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir kriegen ja nicht immer alles mit. Also wenn ihr möchtet, dass hier was auftaucht, dann auch dann gerne schreiben, Mail, Facebook, Instagram. Auf Instagram und Facebook beides Tentakel Debakel Podcast, da findet ihr uns. Dann immer her mit den Infos, dann können wir das hier auch nennen.
Rechtzeitig vorher natürlich, ne? Also an dem Tag, wo es stattfindet, ist es meistens für uns zu spät. Ja, Veranstaltungen gibt es nicht viel, wie leider immer in den letzten Monaten. Eine Sache, die aber stattfindet am kommenden Wochenende, ist der Co-Covid Costume College Video-Event oder wie ist das gedacht?
Tatsächlich gibt es keine offizielle Entschlüsselung dieser Abkürzung. Es ist in Anlehnung ans Costume College, aber auch in Anlehnung an Costume und Costume und Wit natürlich Video, aber eben vor allen Dingen Covid für Corona. Dadurch ist dieser Name entstanden.
Also vielleicht müssen wir da ganz kurz zu erklären. Costume College ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr in den USA stattfindet, in dieser Zeit, wo sich Menschen zusammenfinden, die sich für die Gestaltung, Umsetzung und das Tragen von, ja, wie sagt man, historischer Kleidung oder historisch inspirierter Kleidung interessieren.
Ja, eigentlich tatsächlich von Costume, aber das lässt sich im Deutschen nicht so eins zu eins zu Kostüm übersetzen, weil es geht nicht nur um historisches Kleidungswerk, sondern eben auch um fantastisches Kleidungswerk. Vielleicht am ehesten noch Kostümbildnerei.
Ja, sowas.
Das trifft es vielleicht am ehesten.
Genau. Und das ist ein Event, wo Workshops stattfinden und Lesungen und einfach nur Menschen sich sozial miteinander treffen und Veranstaltungen machen und sich kennenlernen. Und das kann natürlich dieses Jahr nicht stattfinden und deswegen wurde das Ganze eben ins Internet verlegt, wie so viele andere Dinge auch. Das findet statt von Donnerstag, dem 30. Juli, bis Sonntag, den 2. August.
Wird veranstaltet von den Costubern, also den YouTubern, die über eben Kostümdinge Videos machen. Wichtig ist, Co-Covid ist keine offizielle Veranstaltung vom Costume College, sondern eine Aktion der Costuber, die sich eben gedacht haben, wir sind so viele, wir können so viel gemeinsam machen und die jetzt eben von Donnerstag bis Sonntag verschiedene Dinge anbieten, sowohl Live-Panels als auch Videopremieren, als auch ja Workshops, denen man eben online folgen kann. Und das Gute ist, dass die meisten dieser Videos auch nach dem Wochenende noch abrufbar sind. Also man wird eine Menge lernen können und auch noch eine Menge länger als das kommende Wochenende. Es gibt einen ganzen riesengroßen Timetable, einen Ablaufplan. Den verlinken wir euch in den Shownotes auf Facebook, wie immer.
Ja. Genau.
Was außerdem noch stattfindet, sind ein paar Konzerte von Herrn Daniel Malheur. Den erwähnen wir hier nochmal extra, weil unser Intro stammt tatsächlich von Herrn Malheur. Vielen Dank auch dafür nochmal. Und der ist mit seinem Programm Veronika, der Spargel wächst, jetzt Anfang August ein paar Mal unterwegs, nämlich am 6.8. im Zilles Stubentheater in Berlin.
Am 7.8. Tonfink Kulturcafé und Bar in Lübeck.
und am 9.8. im neuen Schauspielhaus in Uelzen. Wenn ihr also Interesse an Monokelpop habt, Chansons 20er Jahre, dann ist Daniel Malheur definitiv der Mann für euch. Damit
sind wir am Ende.
Und dann bleibt uns nur zu sagen, der Saugnapf ploppt zum Schluss.